Wem das jetzt noch lieber?
Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Es ist wieder 16 Uhr und es ist schon Montag bis Donnerstag. Auf diesem Sendeplatz zwischen 16 und 17 Uhr senden wir die Plattform mit spannenden Gästen, spannenden Themen. Mein Name ist Michael Trost und heute geht es um Sport und das finde ich super, denn das ist immer ein Thema, was mich auch fasziniert. Sport, und in diesem Fall geht es nicht um Sport, sondern es geht um Hochleistungssport, möchte ich sagen. Und es geht um Rudern. Passt ein bisschen auch zu Ulm, natürlich zu Donau und sehr vielen sportlichen Erfolgen, die es in Ulm ja schon zu verzeichnen gab in Sachen Rudern. Und ja, wir haben eine Nachwuchs-Ruder-Sportlerin, Hochleistungssportlerin, erfolgreiche Weltmeisterschaft, U23-Teilnehmerin bei uns, das ist die Harriet Leppler-Niemeyer. Harriet, ganz herzlich willkommen.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Es freut mich, dass du da bist, wie schon gesagt, so sportliche Themen finde ich super spannend, weil das natürlich auch natürlich mit sehr viel Training, mit sehr viel Disziplin und mit allem zu tun hat. Und ich bewundere immer, wie ihr das als Sportler oder Hochleistungssportler so schafft, da tagtäglich intensiv zu trainieren, euer Ziel zu verfolgen. Aber bevor ich zu viel spreche, Harriet, wir wollen dich ja kennenlernen. Und deshalb, wir machen es immer am Anfang so, dass wir den Gästen so kurz die Gelegenheit zur Vorstellung geben, einfach ein paar Worte, dass du zu dir was sagst, auch vielleicht wo du herkommst, wie du zum so ein kurz, einfach sag ich mal, was du den Menschen zu dir sagen möchtest, jetzt aber natürlich noch nicht die ganze Lebensgeschichte erzählen, sondern nur mal so ein Kürze, wer also den Namen Harriet Leppler-Niemeyer noch nie gehört hat, das soll ein bisschen das einordnen können, die Hörer.
Genau, ja, also gebürtig bin ich vom Bodensee. Und bin dort tatsächlich auch zum Rudern gekommen über den Schulsport, weil meine Schule war direkt am Bodensee und da hatten wir das tatsächlich als Unterrichtsfach und es hat mich dann schon sehr gecatcht damals und bin dann dort nach Radolfzell in den Verein gegangen. Das war so der erste Schritt, der das so ein bisschen professioneller dann irgendwie gemacht hat. Und nach der Schule habe ich dann geschaut, wo es hingehen kann. Und Ulm ist halt ein super guter Verein. Es gibt richtig gute Bedingungen hier. Und dann hatte ich mich eben entschieden, nach der Schule nach Ulm zu kommen. Und jetzt starte ich hier für den Ulmer Ruderclub Donau.
Das heißt, Ulm ist in Bezug auf Rudern schon eine gute Adresse und dann auch in Deutschland und zumindest immer dann auch in der Umgebung wohnt schon auch ein Ort oder eine Trainingsgruppe, wo man gerne hingeht, die also schon einen Namen hat, oder? Also
ja, auf jeden Fall. Gerade in Süddeutschland ist der Ulmer Ruderclub auf jeden Fall bekannt. Gerade im Rudersport ist es ja noch nicht so professionell oder so gefördert wie jetzt in anderen Sportarten. Ja. Und da ist es schon was Besonderes, dass der Ulmer Ruderclub zwei hauptamtliche Trainer hat. Das ist hier in Süddeutschland auf jeden Fall eine Seltenheit. Und ich hatte davor einfach schon auch durch Renngemeinschaften und so Kontakt hier nach Ulm. Und meine Oma ist auch aus Biberach, dann war die nicht ganz so weit weg quasi. Und einfach eine super gute Infrastruktur, großer, funktionierender Verein. Und dann hat mich das hierher gezogen, ja.
Ja, ist denn Ulm in Bezug auf Rudern wahrscheinlich auch eben, prädestiniert oder wie soll man sagen, auch von Bedeutung, weil eben die Donau hier fließt und ohne Wasser wäre es wahrscheinlich ohnehin schwierig. Also ist da einfach jetzt, Ulm, Rudern, Donau, einfach aufgrund, der Donau eben. Ist die Donau was Besonderes fürs Rudern? Ist die anders als vielleicht der Bodensee?
Ja, also das kann man auf jeden Fall nicht mit dem Bodensee vergleichen. Ja. Also jeder, der hier schon mal an der Donau langgelaufen ist, gerade irgendwie auf Höhe des Fischerviertels, der sieht da schon, dass die Donau ganz schön Strömung hat. Und ich als ursprüngliche Seeruderin, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich bis heute noch nicht so ganz daran gewöhnt. Das ist tatsächlich so das Einzige, ich möchte jetzt nicht sagen Manko, aber das Einzige, wo man so ein bisschen das Auge zudrücken muss bei den perfekten Bedingungen hier in Ulm, ist die Strömung, weil Ist natürlich schon was anderes, auf einem stehenden Gewässer zu trainieren. Also jede Regattastrecke ist auch stehendes Gewässer. Also man hat jetzt nie Regatten irgendwie auf einem fließenden Gewässer oder so. Das ist hier schon irgendwie so ein Spezialfall. Hier ist auch sehr viel Strömung. Also das findet man nicht oft in Deutschland irgendwie, dass man mit so viel Strömung trainiert. Aber je weiter man die Donau runterfährt, desto mehr lässt die Strömung ja Gott sei Dank nach.
Ja, das heißt, man schwimmt mit dem Strom und gegen den Strom.
Genau so ungefähr.
Oder
kann man rudert
uns genau natürlich. Ja. Das heißt, insofern sind es andere Bedingungen. Ja, kann ich nachvollziehen, wenn jetzt das ein Wettbewerbsort wäre, die Donau, und du hast im Prinzip schon eine bedingt durch Donau und das Hirasch fließt einen Geschwindigkeits- oder einen, wie soll man, einen Vorteil, dann werden plötzlich alle Weltrekorde im Rudern wahrscheinlich pulverisiert. Das heißt, nur Ruder, wie blöd, aber
schon,
hast im Prinzip schon eine Grundgeschwindigkeit aufgrund der Fließgeschwindigkeit und auf einmal ist man um zigfache schneller als dann eben vergleichsweise auf einem stillen Gewässer, und das kann ja auch, wäre ja nicht fair.
Ja, genau, das zum einen, und es ist auch einfach technisch was ganz anderes. Also man muss sich bei uns auch nach jeder Wende erstmal umgewöhnen, weil es ist schon ein Unterschied, ob du gegen oder mit der Strömung fährst, gerade auch was so den Druckverlauf und so angeht, den Widerstand, den du am Blatt hast. Genau, deshalb muss man hier immer schön flexibel bleiben können.
Mhm, ja, weil wir gerade gesagt haben, Ulm und Rudern, das ist schon, glaube ich, beziehungsweise Rudern-Ulm, eine Verbindung, und überhaupt Rudern, glaube ich, ist der Ruder-Club in Ulm, der ältesten Ulmer Vereine, wenn ich das irgendwie so richtig im Kopf habe. Weißt du dazu was? Also ich meine mal irgendwo gehört zu haben, wo es darum ging, der ältesten Verein in Ulm, das mir irgendwann gesagt hat, dass der Ruder-Club Ulm oder eben das Rudern auf der Donau schon ganz, ganz lang zurück, also Jahrhunderte zurück, oder eine eben eher der ersten Aktivitäten sportlicherseits auf jeden Fall in Ulm war.
Also ich weiß, dass der Ulmer Ruder-Club aus dem 19. Jahrhundert ist, aber jetzt, ich weiß nicht, in welchen Jahren die anderen Vereine oder so, seit wann es die gibt.
Ich weiß es auch nicht. Also wir halten fest, es ist auf jeden Fall in der Branche, in der Ruder- oder in der Ruderszene ein Verein, der ein hohes Ansehen genießt. Und man muss ja auch und darf ja auch sagen, dass es in Ulm schon den einen oder anderen Sportler, der bei der Olympiade oder Olympischen Spielen heißt es ja, teilgenommen. Max Reine, das ein Begriff, auch wenn er leider nicht mehr unter uns ist, aber das ist wahrscheinlich. Und dann Reinhold Hörmann, Dieter Wiedenmann in den 80er Jahren, Olympiasieger.
Genau, ja. Raimund ja immer noch ganz aktiv im Verein. Genau, war ja ganz lange auch erster Vorsitzender bei uns im Verein, irgendwie auch einer der ersten Personen gewesen, zu denen ich hier in Ulm Kontakt hatte, war auch direkt ganz hilfsbereit mit Wohnungssuche und so. Also das ist schon schön in der Ruderwelt, wie sich jeder da auch einfach gegenseitig so unterstützt. Und da ist Raimund auf jeden Fall auch super Beispiel, wie unterstützend man sein kann, und jemand, der immer ganz viel anpackt. Und klar, natürlich, das sind dann schon auch Vorbilder irgendwie. So, Olympiasieger wird man nicht einfach so, und wenn man da jemanden direkt vor sich hat, das ist schon sehr, sehr cool. Ja.
Ja, und wenn man dann natürlich die Erzählung vielleicht auch noch von Olympia dann mitbekommt, was die erlebt haben, wie das damals so alles war, das ist natürlich dann schon nochmal auch wahrscheinlich ein Ansporn, dass man selber auch mal dahin möchte, wenn man das so alles mitkriegt und dann einfach wirklich einen leibhaftigen Olympiasieger, ich weiß nicht, ob die Goldmedaille im Verein irgendwo aushängt oder ob er die zu Hause hat, aber zumindest, dass man das mal sehen kann, dann wirklich real Olympia quasi schnuppern, zumindest schon mal empfinden kann.
Ja, also Vorbilder sind auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Das ist auch so ein ganz, also der Schlüsselmoment gewesen, warum ich jetzt heute hier so sitze, weil 2012 ist ja der Deutschlandachter Olympiasieger geworden. Mhm. Damals war ich 10 Jahre alt und meine Schwester hatte, die ist älter als ich, hatte schon davor auch gerudert. Und dann saßen wir dort ganz gespannt vor diesem Fernseher. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Mhm. Es war so ein spannendes Finale und ich hatte davor gar keine Berührung mit dem Rudersport, aber ich habe so unglaublich mitgefiebert, weil eben auch der Christoph Wilke, das war der Schlagmann vom Deutschlandachter damals, und der ist quasi bei mir aus dem Nachbardorf, der ist auch auf die gleiche Schule gegangen wie ich. Sein Vater war bei uns im Ruderverein super engagiert und auch im Schulsport, und dieses Rennen hat mich so unglaublich beeindruckt. In diesem Rennen war ja auch Max Reinhold. Ja. Und das war so prägend für mich, dass ich damals gesagt habe, okay, ich will auch zu Olympia. Also noch nie irgendwie so im Leistungssport gewesen oder im Ruderboot gesessen, aber das war der Moment, da habe ich für mich entschieden, okay, da will ich auch mal hin.
Oh ja, wow. Ja, nee, das ist oft bei Sport dann irgend so ein Auslösemoment, gerade, dass man irgendwas sieht und ja, ich weiß auch, der Achter hat natürlich schon sowas, wie das schon fast zu bedeuten wie die deutsche Fußballnationalmannschaft, das ist das Aushängeschild des Rudersports.
Ja, also das Flaggschiff, sagt man immer.
Genau, die Identifikation Deutschlands bei den Olympischen Spielen. Der Achter, der Deutschland-Achter, der ja schon oftmals Gold gewonnen hat und legendäre ja, Rennen und legendäre Sportler in den Booten hatte. Ja, das ist natürlich ein absolutes Highlight, wenn dann der Deutschland-Achter unterwegs ist. Und schneidet er gut ab? Ist Olympia gut gelaufen? Ist das nicht so gut erfolgreich? Ist Olympia schlecht gelaufen? So ein bisschen irgendwie ist das schon mein Empfinden nach.
Ja, das stimmt schon. Also ich meine, es sind alles Weltklasse-Athleten, die da in den Booten sitzen. Aber ja, der Deutschland-Achter, der mit den Männern, der genießt auf jeden Fall die meiste Aufmerksamkeit, ja.
Ja, also so bist du auf jeden Fall dann dazugekommen. Und jetzt am Bodensee sind ja wahrscheinlich auch schon sehr viele Wassersportvereine. Sind die dann ja auch Rudern oder ich vermute mehr mit Segeln befasst oder wie ist das? Weil der Bodensee natürlich für alle Formen von Wassersport wahrscheinlich auch offen ist.
Genau, also Rudervereine gibt es am Bodensee nicht super viele. Also es gibt halt die Undine in Radolfzell, es gibt einen Verein in Konstanz, die Neptun und in Friedrichshafen, Lindau und Bregenz, aber mehr Vereine gibt es da nicht. Jedenfalls keine Rudervereine, viele andere Wassersportvereine, aber das sind die einzigen Rudervereine.
Okay. Wie ist denn das überhaupt in Süddeutschland? Ist der Wassersport jetzt weniger populär als mehr im Norden? Also ich höre, oder vielleicht liegt es daran, dass es bei mir vermehr auch bedingt ist, wo ich eben vermehr auch Leute, die dann eher im Norden irgendwo rudern, kenne. Ist der Rudern überwiegend im Norden tatsächlich populär oder im Süden schon auch oder nur generell da, wo es eben auch entsprechende Wasserwege hat? Oder wie schätzt du das ein?
Also ja, also Grundvoraussetzung ist natürlich, dass irgendwo ein Gewässer ist, das ist schon richtig. Es gibt auch viele Vereine im Süden, aber man muss schon sagen, dass so gerade Nordrhein-Westfalen und dann Richtung weiter nördlich eben auch Berlin und dann halt Hamburg und so, damit kann man das nicht vergleichen. Also da sind super viele Vereine an einer Stelle, also gerade Berlin, da tummeln die sich direkt nebeneinander oder auch in Hamburg, da siehst du auf einen Schlag drei Vereine. Das kann man jetzt schon nicht so mit dem Süden hier vergleichen, ja.
Ja, ja. Und da fahren, ich weiß, ist die Innenalster da irgendwas, da fahren ja dann auch die Leute und wie gesagt, familiär haben wir selber auch schon einen Besuch gemacht. Also da ist es auf jeden Fall, weiß ich, wirklich total populär und
das
da
stimmt,
rudern dann sehr, sehr viele und insofern, ja, naheliegend, wenn es Richtung Nordsee, Ostsee oder zumindest ans Gewässer geht, dass das anders ist, als dann vielleicht im mal allgemein im Süden, wo dann vielleicht eher schon die Berge wieder dann auch populär sind und halt hier zufällig ja hier ein großer Fluss bei uns, zumindest eine Donau, mit der Donau dann vorbeikommt, ja, da ist es nochmal ein bisschen anders. Schön. Generell den Rudersport, ich glaube, was jetzt Wettbewerbe angeht, Olympia ist wahrscheinlich schon einer der wahrscheinlich auch den frühesten olympischen und überhaupt sportwettbewerbmäßigen Aktivitäten, die es gibt, oder? Täusche ich mich? Dass der Rudersport als solchen auch schon so lange gibt. Wir haben schon gelernt, seit 1900 irgendwann, 1800 irgendwo hier in Ulm der Verein. Also ich meine, Rudern war schon in frühester Zeit auch Wettbewerbe olympiamäßig dabei.
Ja, genau. Der Rudersport ist da schon ganz lange im olympischen Programm.
Ja. Schön. Dann lass uns mal vielleicht so ganz kurz auseinander dividieren. Rudern, ist das einen Wettbewerb oder gibt es auch verschiedene Ruderklassen, verschiedene Ruderboote, sowas wie Kajak oder ist das wieder was ganz anderes? Hat es auch mit Rudern zu tun? Mhm. Oder wie ist das? Oder ich meine, da wäre irgendwie ein bisschen zu differenzieren zwischen den Arten des Voranbewegens, sagen wir mal, was dann Rudern und was Paddeln ist. Genau.
Ja, genau.
Das müssen wir vielleicht ein bisschen mal kurz auseinander sortieren.
Ja, richtig. Also so der Rudersport wird meistens so mit dem Kajak oder so verwechselt.
Ja,
Genau, also die Ruderer, die fahren immer rückwärts. Genau, und es gibt bei uns quasi zwei verschiedene Disziplinen. Zum einen das Sculling, wo man zwei Ruder in jeder Hand hat, also quasi eine symmetrische Bewegung hat. Da gibt es drei Bootsklassen, den Einer, den Doppelzweier und den Doppelvierer. Und dann gibt es noch das Riemen. Das ist quasi, wo man ein Riemen, also ein Ruder mit zwei Händen hält und dann sich quasi immer so zu einer Seite, also jeweils nach Steuerbord oder nach Backbord, nach außen lehnt, quasi einrotiert. Und da muss man Natürlich zu zweit sein, sonst fährt man im Kreis. Genau, beim Riemen gibt es den Zweier, den Vierer und den Achter.
Mhm. Ja, okay, ja, ja. Und ansonsten sowas wie, Rudern, Kajak, Paddeln, was gibt es denn sonst nicht? Ich glaube, sonst also Segeln dann halt, aber das ist dann ohne Fortbewegungs-, ohne Anschubsen, sag
genau,
ich mal.
Also Rudern wird tatsächlich eben meistens mit Kanu oder Kajak verwechselt.
Ja, ja. Ja, ja.
Genau, aber das sind ja tatsächlich Sportarten, die vor allem aus dem Oberkörper kommen. Und beim Rudern, da denken auch immer alle so, breite Arme und starker Oberkörper, aber es ist tatsächlich so, dass die meiste Kraft aus den Beinen kommt. Also wir sitzen ja quasi auf so einem beweglichen Rollsitz im Boot, mit dem wir uns, über den wir quasi immer nach vorne in die Auslage gehen, wo wir quasi ins Wasser einsetzen und uns dann über die Beine quasi nach hinten wegdrücken. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass Ruderer eigentlich dafür bekannt sind, sehr starke Beine zu haben.
Ja. Mhm. Das heißt, du hast ausgeprägte Beinmuskulatur, aber armmäßig dann.
Genau, also der Rudersport ist super cool, weil es halt wirklich eine Ganzkörpersportart ist.
Ja.
Also es ist wirklich alles dabei. Also der Großteil kommt aus den Beinen, aber ich meine, ohne einen starken Rumpf und Arme geht es natürlich nicht. Rücken auch super wichtig. Genau, deshalb hat man da wirklich alles dabei. Das ist schon ganz cool.
Es gibt ja auch so Fitnessgeräte, wenn also Leute ins Fitnessstudio gehen, wo genauso dieser, das Rudern, also das Bewegen auch im Sitz nach vorne oder Rudern quasi auch möglich ist. Das heißt, ich weiß, ja, kann man ja auch dann quasi im Trocknen quasi trainieren, Rudern trainieren.
Und genau, das ist dann ja auch meistens das, woran die Leute irgendwie denken. Dann gibt es also diesen bekannten Ruderzug, den ja ganz viele auch im Fitnessstudio, im Gym machen. Genau, das ist eine Rückenübung, weil eben der Rücken auch so wichtig ist. Aber mit der Bewegung, die wir im Boot machen, hat das nicht so viel zu tun. Also ganz viele im Fitnessstudio saßen vielleicht auch schon mal auf so einem Ruderergometer, die gibt es ja auch. Aber das hat schlussendlich mit der Bewegung auf dem Wasser auch nicht mehr so viel zu tun.
Ja, wir sprechen gleich über das Trainieren überhaupt und die ganzen Themen, die so zu dir spannend und interessant sind. Ich kann immer sagen, da gibt es noch viel Spannendes. Deshalb bleib dran. Wir spielen erstmal Musik. Ich habe was gesucht, wo irgendwas ein bisschen mit Rudern drin ist. Tatsächlich den Begriff Rowing, Rudern habe ich nicht gefunden, aber zumindest Boat. Hier ist Woodkid mit dem Boat Song. Wir sind gleich wieder da, also dranbleiben. Die Plattform, Musik klingt aus, die Sendung natürlich noch nicht. Wir sprechen heute über Rudern, über Hochleistungssport mit der Ulmer Ruderin Harriet Wappler-Niemeyer. Harriet, jetzt haben wir schon ein klein bisschen so allgemein über Rudern gesprochen, ein bisschen auch unterschieden zu Kanu und anderen Sportaktivitäten. Also mit wie vielen Jahren bist du denn dann tatsächlich das erste Mal im Boot gesessen und wusstest, das ist jetzt mein Sport, ich möchte daraus Leistungssport machen und hast dich dann quasi, ja, von, ich weiß nicht, meldet man sich gleich von der Leistungsgruppe irgendwie an oder zumindest dann, also mit der Absicht, ich möchte genau auch zu Olympischen Spielen, also mit wie vielen Jahren war das dann, wann ging es dann?
Ja, also da war ich 13 Jahre alt und bin dann im Jahr auch recht schnell in den Verein gewechselt und da ist es halt so, dass du, also ich war davor gewohnt, immer alle möglichen Sportarten zu machen und immer einmal die Woche und ich bin dort das erste Mal hingegangen und dann war direkt die Ansage, dass ich auf jeden Fall 3 bis 4 Mal die Woche kommen soll, was schon irgendwie so das erste Mal so ein Happen war irgendwie. Und dann hieß es so, ja, das ist dieses Jahr nur so wenig, nächstes Jahr müsst ihr dann 5 bis 6 Mal trainieren, wo ich schon ziemlich geschluckt habe und mir das dort in meinen ersten Tagen noch gar nicht vorstellen konnte. Genau, aber dann ist man da doch recht schnell reingerutscht und dann gab's in meinem ersten Sommer, als ich dort im Verein war, ein Interview wurde mit mir geführt für die Vereinszeitschrift, wo ich nach Zielen gefragt wurde. Wo ich mit meiner Naivität meinte, also erstmal möchte ich zu Weltmeisterschaften und irgendwann will ich dann zu Olympia. Und es ist schon immer so gewesen, dass was ich sage, das ziehe ich eigentlich auch durch. Deshalb, das hatte ich damals gesagt. Und es gibt natürlich viele Momente, in denen man zweifelt, aber ich habe es gesagt, es steht auf schwarz auf weiß und so sitze ich immer noch hier. Und aus den 5 bis 6 6-mal Training im Jahr drauf wurden jetzt 10 bis 12 Einheiten die Woche.
Wow, ja, ja. Wie schafft man das denn? Das war ein bisschen auch Hintergrund meiner Frage, dann mit der Schule zu vereinbaren. Also ich habe mal angefangen, Ende 70er Jahre, 79 war es, glaube ich, mit Leichtathletik. Aber das hätte ich in der Intensität nie hinbekommen mit einer Schule gleichzeitig. Zumal ich dann auch ein Schulorchester gekommen bin, Geige gelernt habe. Ja. Und habe mich dann das letztlich auf das Geigenspielen, nur zumindest für das Schulorchester konzentriert. Und da war das auch genug. Ich hätte niemals es geschafft, dann irgendwie nebenbei noch so intensiv irgendwie ein Training zu betreiben. Ja. Wie schafft man das? Muss man besonders gut in der Schule sein? Also super schnell, auch was Hausaufgaben angeht. Muss man super organisiert sein? Oder muss man auch jemanden haben, der einen irgendwie unterstützt, irgendwie bei der Schule? Oder wie
schafft man das? Also ich glaube, diese Organisation ist so das Stichpunkt hier. Mhm. Also das ist nicht nur im Rudersport so, das ist in allen für alle Leistungssportler, glaube ich, dasselbe, dass einfach ein super Zeitmanagement das A und O ist. Also du trainierst jeden Tag und natürlich ein paar Sachen fallen dann vielleicht auch hinten unter. Irgendwie ist es schon was anderes als Leistungssportler irgendwie zu leben. Man kann nicht jedes Wochenende feiern gehen, was irgendwie andere Gleichaltrige machen oder so. Also da lebt man schon den Sport voll und ganz. Und klar, der Tag ist immer voll. Morgens geht's in die Schule, dann immer direkt zum Sport und dann muss danach noch irgendwie die Hausaufgaben gemacht werden und gelernt werden. Und das geht nicht, dass man einfach mal sagt, okay, man kommt heute nicht, man muss lernen oder so. Also das kommt gar nicht gut an und das will man ja auch selbst nicht, weil jede Einheit, die du nicht trainierst, so ist ein Vorteil irgendwie für deinen Gegner. So. Deshalb ist auf jeden Fall Zeitmanagement entscheidend.
Ja, ja. Und man ist ja wahrscheinlich dann auch auf Wettbewerben unterwegs. Also wir hatten, muss ich nachdenken, was war das? Kanu, glaube ich, ein Mädel in meiner Schulzeit, die dann, Sabina Martin hieß die ja, glaube ich, auch recht bekannt war, die dann, was war das? Kanu, glaube ich, irgendwie dann auch zu verschiedenen, die war auch sehr international erfolgreich, schon zu Schulzeiten zu Wettbewerben ging und war dann ganz oft nicht da. Wie die das dann noch bewerkstelligt hat, weiß ich nicht, aber sie hat das Abitur nahe geschafft. Und auf jeden Fall, da haben wir auch schon mitbekommen, was es bedeutet, dann eben so Leistungssportler zu sein und da wirklich ständig auch bei Wettbewerben und Training ohnehin natürlich.
Ja, du bist natürlich irgendwie dafür bekannt, die zu sein, die im Sommer freitags nie da ist, weil gerade, also viele Regatten finden halt immer in Norddeutschland statt und wir aus dem Süden haben dann schon immer die längsten Fahrten, vor allem damals am Bodensee. Ich meine, ich bin 1 Kilometer von der Schweiz aufgewachsen, also viel weiter kann man da nicht mehr Richtung Süden fahren. Mhm. Das ist schon so, du hast schon viele Fehlstunden, aber meine Schule war da zum Glück super verständlich. Also die fanden es ja total toll auch mit dem Rudersport und das habe ich meistens so mitbekommen. Und genau, Freitage fehlt man oft, aber im Winter trainiert man ja vor allen Dingen viel. Also im Rudersport ist es ja tatsächlich so, dass man viele Umfänge im Winter macht, im Sommer ist es ein bisschen weniger, aber im Winter fehlt man dafür dann auch nicht so viel in der Schule.
Und im Winter ist das mehr Krafttraining oder Indoor irgendwo rudern dann ja an irgendwelchen Geräten und dann, was weiß ich, April, Mai, wenn es dann einigermaßen vom Wetter ordentlich ist, dann setzt man das Boot auch tatsächlich wieder ins Wasser. Oder kann man auch mal im Winter fahren? Oder?
Also wir rudern schon ganzjährig. Also es gibt jetzt, also das Einzige, wo man nicht aufs Wasser geht, ist, wenn es Minusgrade hat und das Boot einen Schaden nehmen könnte, weil es friert oder so. Aber auf Sportler wird da nicht so viel Rücksicht genommen. Also da ist es egal, ob es kalt ist oder schneit oder regnet. Wir gehen das ganze Jahr aus Wasser.
Wie ist denn das von einem zeitlichen? Also ich weiß, ich hatte einen Nachbarn, der war Hochleistungssportler, Schwimmen beim SSV Ulm, Langstrecke, der ist jeden Morgen um 6 irgendwo im SSV-Schwimmbad, hat er seine Runden gedreht und ist dann in die Schule gegangen, ist auch Kepler-Gymnasium hier. Und habe ich auch immer bewundert, wie man dann so zu frühester Stunde da raus kann. Wie ist das, wann fangt ihr? Oder wenn du mehrere Sessions oder Trainings hast, ist das auch Vormittag oder abends oder zwischendrin? Oder wie
gestaltet man's am Tag? Ja, genau. Also wir trainieren ja, also in der Regel trainieren wir 2-mal am Tag und da ist es auf jeden Fall so, dass man auch so früh startet. Im Sommer geht's ja, dass man dann auch so früh, wenn es hell genug ist, schon aufs Wasser geht. Für Schüler ist es vor allem gut. Ich durchs Studium konnte es mir ja ein bisschen flexibel legen. Aber für Schüler ist es tatsächlich so, dass die vor allem im Winter am Wochenende aufs Wasser gehen, weil die halt den ganzen Tag über in der Schule sind. Vor der Schule ist es dunkel und nach der Schule ist es auch wieder dunkel. Deshalb Schüler gehen tatsächlich viel im Winter nur am Wochenende aufs Wasser, aber so jetzt, wenn man das wirklich irgendwie professioneller macht und viel auf den Sport auch ausrichtet, dann ist es schon so, dass man versucht auch im Winter jeden Tag irgendwie auf dem Wasser zu sein.
Aber erkältet man sich da nicht schnell, wenn es dann irgendwie zugig ist draußen und man schnauft? Also ich bin früher oder laufe heute auch noch jeden Tag und ich habe zum Beispiel dann schon ein Problem, wenn es dann minus gerade hat und zu schnaufen, kriege ich sofort irgendwie auch, setze ich irgendwas da rein oder muss ich husten oder erkältet. Mhm. Also da habe ich zum Beispiel auch beim extremen Winter, wenn es in die Minusgrade geht, mit Laufen Probleme. Ihr schnauft ja auf dem Wasser genauso, müsst ja auch wahrscheinlich sogar mehr pusten und Luft holen.
Ja, Ruderer sind auf jeden Fall auch dafür bekannt, ein gutes Lungenvolumen zu haben. Mhm. Und klar, ich meine, wenn es super eisig ist, brennt es schon in der Lunge. Aber das ist, also das ist jetzt nichts, was einen abhält. Aber klar, ich meine, du schwitzt super viel und dann zählt dann natürlich irgendwie, nachdem man angelegt hat, jede Minute, dass man einfach super schnell das Boot putzt, verräumt und dann unter die heiße Dusche kommt, weil man darf halt nicht kalt werden. Also solange man warm ist, ist das kein Problem. Im Winter fallen auch immer die Wände ein bisschen kürzer aus, weil man da halt an der Wende abkühlen würde. Genau, aber danach ist es halt wichtig, schnell trockene Kleidung anzuziehen, eine Decke parat zu haben oder eine Jacke, die man direkt nach dem Training anzieht, während man das Boot putzt. Genau.
Ja, und du sagst Boot putzen, das heißt, das muss jedes Mal, wenn es aus dem Wasser geht, wird irgendwie von Dreck irgendwie bereinigt werden oder trocken gerubbelt werden oder?
Ja, genau. Also es ist schon immer, Rudern gehen ist schon immer zeitintensiv. Das ist nicht so wie beim Laufen, wo du einmal die Laufschuhe anziehst und direkt geht's los. Du musst dein Boot immer vorbereiten. Wenn man Mannschaftsboot fährt, dann muss man immer, also es gibt ganz individuelle Einstellungen mit dem Stemmbrett quasi, wo die Füße quasi drauf sind, weil wenn man unterschiedlich groß ist, muss es unterschiedlich eingestellt werden. Jeder hat ein bisschen unterschiedliche Proportionen. Da müssen die Dollen eingestellt werden. Also das ist schon immer, dann braucht man dafür Werkzeug. Es ist schon immer mit viel Aufwand verbunden, bis so eine, bis es mal losgehen kann irgendwie. Genau, und nach jeder Einheit muss auf jeden Fall das Boot geputzt werden, Wasser drüber, mit einem Handtuch drüber, die Rollschienen, wo quasi dieser Rollsitz, den ich vorhin erläutert hatte, wo der quasi durchgeht, da fällt immer so ein bisschen Schmiere an und so, das muss alles gereinigt werden, also sind immer so einige Schritte, die anfallen.
Ja, wenn du für dich trainierst, du hast immer dein eigenes und gleiches Boot. Irgendwo habe ich gelesen, es hat sogar, glaube ich, einen Namen umgestanden.
Ja, genau, mein Goldbärle.
Genau, ja. Das heißt, das ist dein Schiffchen und damit fährt niemand anderer, oder dein Boot natürlich, damit fährt niemand anderer. Das ist speziell deins, auf deine wahrscheinlich auch Maße, Größe, was Sitzen angeht, optimal angepasst.
Genau, und also es gibt im Rudersport eben ja total viele unterschiedliche Voraussetzungen. Es gibt leichte Mädels, gibt ja auch die Leichtgewichte, die maximal 57 Kilo wiegen dürfen, und Männer, die über 100 Kilo wiegen, die können natürlich nicht alle das gleiche Boot fahren. Da gibt es schon spezielle Modelle quasi für Gewichtsklassen und Männer und Frauen und so. Genau, und dann, wenn man da wirklich auf dem Top-Niveau unterwegs ist, dann ist es schon normal oder üblich, dass jeder da sein eigenes zugeteiltes Boot hat, dass er alleine fährt, das perfekt auf einen quasi eingestellt ist. Aber jetzt so, es ist natürlich unmöglich. Wir haben 50 Leistungssportler bei uns. Es kann jetzt natürlich nicht jeder seinen eigenen einer haben. Genau, das ist schon ein Privileg.
Was kostet denn so ein Boot eigentlich, wenn du jetzt in den Laden gehst und sagst, einmal Boot bitte? Ich habe keine Ahnung,
gehen wir da. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf. Also es gibt, also ich habe ein Boot von der Marke Empacher. Das ist aus der Nähe von Heidelberg, also quasi hier ganz lokal. Das ist eine Supermarke, die weltweit gefahren wird und weltweit bekannt ist. Aber auf der Webseite haben sie keine Preislisten. Die müssen angefragt werden. Deshalb glaube ich, darf ich die Information nicht teilen.
Machen wir nicht. Also ich habe
verstanden, es ist schon,
nicht
also so, man kann sich davon schon ein Auto kaufen.
Oh, okay, gut, habe ich verstanden. Das ist nicht ganz bloß nebenbei so eine Nussschale, nee, sondern es ist dann schon Hightech auch.
Ja, es ist schon dann auch mit Carbon und allem. Also ja, es ist ja, ein Kleinwagen.
Boat on the River, genau, das ist das Thema heute. Ruderboot auf der Donau und Prinzess Harriet Babla Niemeyer, mein heutiger Studiogast. Und wir haben schon gerade ein bisschen auch über Boote, auch gesprochen, dass es relativ teuer ist. Und wir haben auch gesprochen, dass Harriet sehr, sehr viele Trainingseinheiten täglich fährt. Also zweimal täglich momentan, glaube ich, ne?
Ja, haben genau, in der Regel kann man sagen.
Das heißt, du bist heute Morgen schon mal auf der Donau gewesen und heute Abend setzt du nochmal mit dem Boot nochmal ein, oder? Nochmal?
Genau, einmal Krafttraining tatsächlich, aber jetzt gleich im Anschluss geht's dann aufs Wasser.
Oh ja, ja, okay. Und gibt es auch Tage, wo man denkt, Mensch, heute mag ich gar nicht, heute irgendwie keine Lust, keine Motivation, zu heiß, oder gibt es das nicht? Ist da,
ich glaube, da würde ich lügen, wenn ich sage, dass man immer super viel Bock drauf hat. Also ja, gerade der Rudersport, das ist ja auch einfach super viel Einzelsport. Man denkt immer so, ah, man sitzt da im Achter drinne und ist ja ein Mannschaftssport, aber bis man mal in so einem Mannschaftsboot sitzt, steckt da schon sehr viel eigene Disziplin drin, alleine. Mhm. Man muss sich erstmal gegen die Kontrahenten durchsetzen, um am Ende gemeinsam mit ihnen in einem Boot zu sitzen. Mhm. Genau, deshalb ist es schon viel, was man irgendwie da alleine reinstecken muss. Und ja, Ausdauersportarten sind einfach auch super viel mit Schmerz und so verbunden. Also es ist einfach ein super harter Sport. Und ja, wenn man da manchmal auf den Trainingsplan schaut und sieht, was da so draufsteht, dann, ja, wie gesagt, würde ich lügen, wenn ich sage, dass man da immer super viel Bock drauf hat. Aber hilft ja nichts. Gemacht muss es werden trotzdem.
Ja, und was man ansprechen muss, du hast ja auch ganz schön auch dann schon Probleme bekommen mit Gesundheit. Das heißt, du hast ein paar, sag mal, Grundprobleme mit Haut unter anderem, die dich da auch ein bisschen plagen. Das heißt, du hattest, was das angeht, auch immer da schon einfach, ja, ein paar Probleme, die dich gesundheitlich halt auch noch gleichzeitig belastet haben.
Ja, also was heißt bekommen? Also ich bin seit Geburt chronisch krank.
Ja, ja.
Genau, das hat mich in meiner Kindheit und Jugend sehr viel begleitet.
Ja.
Genau, und da auch viel eingeschränkt. Also ich habe mich tatsächlich für den Rudersport entschieden, weil es so gelenkschonend ist. Damit hatte ich auch immer viel Probleme und einfach super viele andere Sportarten auch gar nicht gingen. Genau, und das ja, war dann zwischendurch schon immer wieder tough, aber genau, es geht mir von Jahr zu Jahr immer besser und ich merke, wie ich immer leistungsfähiger werde.
Deshalb. Ja, das heißt, durch Disziplin und durch einfach intensives Training kann man auch einschränken oder sagen wir, etwas, was einen gesundheitlich dann ja, belastet, dann auch ein bisschen verbessern oder es.
Naja, also Sport ist super wichtig für die Gesundheit. Leistungssport ist nicht mehr gesund. Da muss man sich ganz klar drüber sein. Leistungssport ist in keiner Sportart gesund. Deshalb, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Sport mich wieder gesund gemacht hat. Also ich hatte auch wirklich immer wieder in meinem Leben, war ich im Krankenhaus, 2020 sogar mehrere Monate. Also es war jetzt nicht der Sport, der mich wieder gesund gemacht hat, sondern einfach, weil ich auch super gute, vor allem hier in Ulm, dann medizinische Unterstützung durch Professor Steinacker erhalten habe. Aber ich kann schon sagen, dass der Sport mir immer Halt gegeben hat. Also irgendwie gerade in den tiefsten Phasen, wo auch gar nichts mehr ging, irgendwie war das wenigstens immer irgendwie ein Anker. Ich wusste, dass ich so den Rudersport noch habe. Mhm. Ja.
Bei dem, was wir gerade gesprochen haben, hat man schon ein bisschen angesprochen, auch mit Ernährungsschwierigkeiten. Das heißt, generell als Supersportler oder als Hochleistungssportler muss man ja, glaube ich, auch bestimmt, was Ernährung angeht, bestimmte Rücksicht nehmen. Bestimmte Sachen darf man eher nicht essen, dass man nicht zu dick oder zu schwer oder überhaupt leistungsfähig bleibt. Und da gibt es bei dir aber, glaube ich, ein bisschen Einschränkungen, dass du nicht alles so ohne weiteres dann essen darfst. Oder wie ist das
genau
bei dir?
Ja. Also Ruderer haben ja, also wir trainieren zweimal am Tag, wir haben einen super hohen Umsatz. Also es ist schon normal, dass wir im Trainingslager oder so 5000 Kalorien zu uns nehmen müssen. Das ist dann irgendwann gar nicht mehr so einfach, so viel zu essen. Genau, und es ist halt super wichtig, ausgewogen sich zu ernähren. Aber ich habe halt, genau wie du schon angesprochen hattest, halt seit Geburt Neurodermitis und eben auch starke Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten und musste da immer super viele Diäten auch machen, mein Leben lang. Und 2020 hat es halt wirklich darin gegipfelt, quasi, dass ich gar nichts mehr an Nahrungsmitteln vertragen habe und mich zwischenzeitlich wirklich nur noch von Reis mit Gemüse ernährt habe. Und da merkt man schon, okay, Reis mit Gemüse sind nicht so viel Proteine drin, ne? Da bin ich dann tatsächlich auch ungemerkt in so einen Proteinmangel gerutscht.
Das heißt, eigentlich, was ist der Sportler hauptsächlich, wenn er jetzt leistungs- oder sollte, was wäre das Optimum, intensiv so trainiert, wie ihr das dann tut, was wäre... Also wenn man jetzt keine, wenn man Probleme mit dem Essen oder Ernährung hat, was wäre so das Optimum? Was wäre, ja, Obst,
ja,
viel Obst?
Also wie ich schon meinte, halt super ausgewogen.
Ja.
Genau, dass einfach alles dabei ist, möglichst bunt. Genau, aber wirklich auch auf die verschiedenen Verhältnisse achten. Also ausgewogen heißt jetzt nicht, sich nur von Obst und Gemüse zu ernähren. Also man braucht natürlich auch genug Kohlenhydrate vor allen Dingen und Proteine. Genau, aber es sollte eben alles anteilig gut vertreten sein.
Ja, ja. Gibt es da auch dann Nahrungspläne, Ernährungsplan, auch vielleicht von Seiten der Sportmediziner oder gar Sportverein, wo man gesagt bekommt, du ernährst dich so und so am besten, du isst zweimal das oder zum Abendessen das, zum Frühstück das, morgens die Banane, das gibt dann schnell Kraft oder geht irgendwo Traubenzucker schnell ins Blut und abends dann halt, das weiß ich, die Kartoffeln oder das Schnitzel, das dann irgendwo Kraft gibt.
Ja, also es gibt durch den, also der Deutsche Ruderverband hat da so eine Ernährungsberatung quasi zu seiner Seite, die halt auch das Essen so überwachen und da eben auch Aufklärung quasi bei uns leisten. Und genau das, was du meinst, dass die uns halt Ratschläge geben, ist es gut, wenn ihr das und das zum Frühstück esst, das und das mittags und das abends, und wenn ihr Krafttraining gemacht habt, am besten dies und bei nach Ausdauersport am besten jenes, und in dem und dem Zeitfenster gibt schon einiges, worauf man irgendwie achten muss, und genau das, da wird schon drauf geachtet, ja.
Darfst du auch mal eine Schokolade essen, einen Keks oder einen Kuchen, oder ist das eher dann nicht so gut, auch mit vielen Süßen, was dann möglicherweise irgendwie dann einen, ja, dick werden lässt oder irgendwie, oder was weiß ich, süße Säfte oder so? Oder
also im Rudersport ist es tatsächlich so, dass das hin und wieder auch mal okay ist. Also klar, du sollst dir jetzt nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade gönnen und so auf deine 5000 Kalorien kommen. Das natürlich nicht. Ich habe das Glück, ich bin schwergewichtig, ich wiege mehr als 57 Kilo. Bin deshalb in der Gewichtsklasse der Schwergewichte.
Über 57 hast du schon Schwergewicht? Ich meine,
ja, genau. Also gesagt, dann ist es quasi nach oben, Open End. Aber genau, wenn du mehr als 57 Kilo wiegst, dann gilt so als Schwergewicht.
Aber Harry, jetzt haben wir 57, ist noch, also wäre bei uns hier 60, gut, vielleicht ist es bei Herren anders, 65, oder dann wärst du eher schon Leichtgewicht oder schon Untergewicht.
Ja, bei Männern ist die Grenze bei 70 Kilo.
Ach so, okay.
Ja, also es wird schon unterschieden zwischen Männern und Frauen, ja.
Ja, ja, okay, 70, ja, okay, nee, klar, alles klar, ja, dann ist schon ein bisschen anders. Werden Trainings dann auch gemeinsam nebenbei gemacht, oder ist Frauen- und Herrentraining komplett anders oder auch getrennt, oder fahrt ihr und trainiert ihr dann auch miteinander, mit den Herren, auch wenn ihr im Wettbewerb dann eben ihr dann seine eigene Klasse fährt? Wie ist das eigentlich?
Ja, also zum Beispiel jetzt hier auf Vereinsebene, da trainieren schon immer alle zusammen. Aber jetzt zum Beispiel, ich bin ja mittlerweile im A-Bereich, also im Elite-Bereich, und wenn man da oben ganz in der Spitze angekommen ist, dann gibt es schon verschiedene Bundesstützpunkte quasi. Also der für die Frauen ist in Berlin, also quasi alle Frauen in der Nationalmannschaft trainieren zusammen geschlossen in Berlin am Stützpunkt dort. Die Männer Riemen, was ich schon meinte, die quasi ein Ruder in der Hand haben, deren Stützpunkt ist in Dortmund, und die zwei Skulls quasi in der Hand halten, deren Stützpunkt von den Männern ist in Hamburg.
Oh ja. Ich denke, wir sprechen gleich auch über genau die Leistungsstützpunkte und natürlich aber auch über deine bisherigen sportlichen Erfolge und vielleicht einen kurzen Ausblick auch, wie es dann vielleicht weitergeht, wie der Pfad zu Olympia 2028 sein könnte. Radio Free FM, die Plattform, ja, Rock the Boat, das ist genau das Stichwort heute. Mit meinem Studiogast, mit Harriet Wattler Niemeyer, haben wir gerade schon über das Rudern, auch über den Leistungssport, den Hochleistungssport gesprochen. Gerade in der Pause habe ich gesagt, Harriet, wie geht es bei der Hitze? Und du hast gesagt, da muss man dann schon auch Elektrolyte zu sich nehmen und halt ganz früh morgens dann auf die Donau, und dann geht das. Aber es ist natürlich schon auch eine Belastung für den Kreislauf und natürlich für den Körper, denke ich, ne? Hochleistungssport bei intensiv bei der Hitze. Grenze.
Ja, das stimmt. Oder jetzt auch beim Krafttraining hatte ich mal aufs Thermometer geschaut. Da standen auch 32 Grad drauf. Dann dachte ich mir, okay, ich brauche mich nicht wundern, warum mir heute ganze Zeit so schwindelig ist. Genau, aber da ist es schon super wichtig, einfach viel zu trinken. Und wie du schon gerade meintest, eben auch mit Elektrolyten und isotonischen Getränken zu unterstützen. Das hilft dem Körper dann schon
auch sehr. Wir können vielleicht kurz mal sagen, du hast da auch irgendwas, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Rezept oder irgendwas selber entwickelt, was irgendwie...
Ja, genau. Also wie ich schon vorhin meinte, ich habe mich ja zwischenzeitlich eben nur noch von Reis mit Gemüse ernährt und bin eben in diesen Proteinmangel gerutscht, wodurch auch total viele Körperfunktionen nicht mehr richtig funktioniert haben. Aber also ich hatte ja schon Neurodermitis, aber Proteine sind ja auch total zentral bei der Wundheilung dran beteiligt und auch an der Stärkung des Immunsystems, am Muskelerhalt und Aufbau, was eben alles total problematisch in dieser Zeit war, wo mir zu dem Zeitpunkt damals gar nicht so bewusst war, dass es am Protein liegt. Und damals meinte dann eben ein Arzt zu mir in diesem dreimonatigen Krankenhausaufenthalt, wo ich war, dass ich eben Proteine substituieren muss. Und ich habe ja eh schon nichts vertragen und habe mich dann durch ganz, ganz viele Proteinprodukte durchgetestet und nichts hat irgendwie zu den Bedürfnissen gepasst, die ich gebraucht habe. Also ich habe einfach kein einziges davon vertragen und sie haben eher meinem Körper mehr belastet, als dass sie mich unterstützt haben. Genau, und irgendwie, weil ich eben keine richtige gute Lösung für mich gefunden habe, habe ich dann, ja, irgendwie bin ich jetzt so zu meiner eigenen Lösung gekommen, eben ein hochverträgliches Protein. Und was mich auch mal gestört hat, war dieses, ich meine, Proteine, wenn man das hört, also ich habe es auf jeden Fall zuerst mit diesem typischen Bodybuilding irgendwie verbunden und dann rennt man auch immer mit diesen großen Shakern durch die Gegend und wird so angeschaut und womit ich mich irgendwie gar nicht identifizieren konnte und irgendwie auch unwohl gefühlt habe. Genau, und deshalb habe ich eben die Idee gehabt, quasi hochverträgliches Protein in Stickform zu erstellen, quasi in so kleinen, abgepackten, vorportionierten Tütchen, die man einfach überall mit hinnehmen kann, super unkompliziert und für den Alltag quasi gemacht, genau, eben aus meinem eigenen Problem heraus, um eine eigene Lösung quasi zu finden. Und damit möchte ich quasi auch anderen möglich machen, sich eben ausgewogen quasi versorgen zu können.
Ja, jetzt lass uns doch mal auf Sport nochmal zurückkehren. Wir haben noch 8 Minuten. Du hast schon vorher gesagt, du bist dann sehr viel, glaube ich, in Berlin, sehr viel unterwegs zwischen Ulm, Berlin und irgendwo noch anderen Leistungsstützpunkten, glaube ich. Oder also du reist sehr viel gerade natürlich dann auch zu den Wettbewerben. Also du bist viel auf Achse sozusagen, glaube ich, gell?
Genau, also durch den Leistungssport kommt man immer auf jeden Fall sehr gut durch die Weltgeschichte.
Ja.
Genau, man ist immer sehr viel unterwegs. Und wie ich schon meinte, also im A-Bereich trainieren halt alle eigentlich zusammen am Bundesstützpunkt in Berlin. Und da wäre jetzt eigentlich auch Anfang des Jahres der Umzug für mich angestanden.
Ja.
Hatte auch schon Wohnung in Berlin und alles. Genau, aber dann hat meine chronische Handgelenksverletzung mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann musste ich im Januar operiert werden. Weshalb es dann erstmal jetzt für mich nicht nach Berlin ging. Weshalb ich jetzt auch noch aktuell in Ulm bin. Und hier quasi gerade noch den Aufbau mache und dieses Jahr viel in Reha war. Genau, aber perspektivisch wird es dann für mich auch nach Berlin gehen.
Das heißt, sehen wir dich dann noch selten in Ulm oder seltener in Ulm?
Zukünftig wahrscheinlich tatsächlich schon. Also ich werde weiter für den Ulmer Ruderclub starten. Ne? Also quasi alle starten weiter für ihre Heimatvereine, die in Berlin trainieren. Genau, aber man soll einfach so zusammen trainieren, eben damit man sich gegenseitig pusht und eben auch die Großboote zusammen trainieren kann. Und genau, deshalb dann zukünftig werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viel hier in Ulm vor Ort sein.
Das heißt, der A ist dann der A-Bundeskader und dann gibt es dann irgendeinen Bundestrainer und der entscheidet dann auch, wer dann zum Beispiel in einem Vierer oder einem Achter irgendwo sitzt und dann letztendlich wird man auf die Wettbewerbe dann auch geschickt sozusagen.
Genau, also man wird eben am Stützpunkt vom Bundestrainer trainiert und es gibt schon so Nominierungskriterien, also man fährt Ranglisten aus und es gibt ganz viele verschiedene Leistungen, die man quasi erbringen muss, die prozentual in das Ranking mit reinzählen, aber die Trainerbewertung ist natürlich dann meistens schon entscheidend genau, wer dann schlussendlich eben im Boot sitzt und wer nicht.
Ja, und wir müssten natürlich kurz deine großen Erfolge mal noch erwähnen. Im U23-Bereich bist du bei den Weltmeisterschaften vor 2 Jahren gewesen.
Und letztes Jahr. Vor 2 Jahren auch, aber letztes Jahr auch.
Ah ja, 23 und 24. Ja. Irgendwo in den Unterlagen, die ich gelesen habe, 23, da standen dann einige Erfolge. Lass mal so gerade ein bisschen einfach uns wissen, was so bisher deine größten sportlichen Erfolge in welchen Wettbewerben wann war.
Genau, also bei dieser angesprochenen Weltmeisterschaft 2023 saß ich im Doppelzweier. Damals bin ich noch geskullt, quasi mit 2 Rudern in der Hand. Bis dahin bin ich immer in dieser Disziplin gestartet und da konnte ich den 4. Platz bei den Weltmeisterschaften erringen. Und die Skull-Mannschaft war dann quasi schon dicht für die Olympischen Spiele und die Riemen-Mannschaft noch nicht. Und dann habe ich tatsächlich im Herbst 2023 nach den Weltmeisterschaften angefangen, die Disziplin zu wechseln und umzulernen. Also man stellt sich das so einfach vor, das ist alles Rudern, aber sind dann doch sehr unterschiedliche Sachen. Genau, und habe es dann letztes Jahr auch schon in die A-Nationalmannschaft geschafft. Genau, da ist der Achter dann knapp an der Olympia-Quali vorbeigeschlittert, aber ich konnte dann eben noch bei der U23-Weltmeisterschaft auch im Achter, das war in Kanada, in St. Catharines, genau, da sind wir dann aufs Podium gerudert und hat die Saison doch noch ein glückliches Ende gefunden.
Ja, und U23, was ist denn die nächste? Irgendwo U25 oder ist
es
gleich dann Senior?
Nee, also es ist dann die offene Altersklasse.
Ist die offene Altersklasse.
Genau.
Das heißt, du bist jetzt 23 oder warst du?
Ja.
Ja, das heißt,
genau. Jetzt
ist so dann der Sprung in die offene Altersklasse, dann der ansteht, oder?
Das heißt, ich war ja letztes Jahr quasi auch schon in der offenen Altersklasse.
Ah, okay.
Genau, aber jetzt kann ich quasi nicht mehr bei den U23ern auch noch starten, ja. Sondern jetzt nur noch quasi
das heißt,
bei den Erwachsenen.
Jetzt wird es dann noch schwieriger, weil eben alle Altersjahrgänge dann fahren und alle die Top-Athleten halt dabei sind. Jetzt geht es sozusagen dann in dieser, ja, auch für wahrscheinlich Olympia- oder Weltmeisterschaften relevanten Klasse aus dem Pool, wo dann die Leute dann eben dann die in die Boote gesetzt werden, dort irgendwie da zu überzeugen.
Ja, genau,
ja, richtig. Ja, das heißt, die Zeit ist dann ja noch schwieriger oder noch mal trainingsintensiver, wenn man jetzt wirklich mit so vielen Leuten, die dann jetzt halt nicht nur, wie gesagt, im U23-Bereich, vielleicht mit weniger und wo man dann noch bessere Chancen vielleicht hat, weil eben nur ein altes Ausschnitt, aber jetzt mit allen Spitzenklassenmenschen, muss man dann noch mehr trainieren oder?
Ja, also es wird schon noch trainingsintensiver, das ist schon richtig.
Was ich mir vorstellen kann, ja.
Genau, aber es ist natürlich auch ein Ansporn. Also ich meine, da sind Sportler dabei, da gibt es Fotos mit denen, wie ich damals als Fan mit denen gemacht habe und jetzt sitzt man auf einmal mit denen in einem Boot. Das ist schon cool, aber auf jeden Fall ist Rudern ein sehr trainingsintensiver Sport, ja.
Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber was ich dich fragen muss, wie lange schätzt du, kann man denn diesen Rudersport so auf ein Level machen? Gibt es da so einen Erfahrungswert, dass man sagt, mit Ende 25, 30, irgendwo geht das schon wieder abwärts oder wie lange kann man als Ruderer erfolgreich sein?
Also ich würde sagen, so die Hochphase hast du so Ende 20, 30 rum. Genau, gibt aber auch Weltklasse-Athleten, die mit über 40 noch am Start waren.
Peter Michael Kolbe zum Beispiel, das ist ein Name, der mir da einfällt.
Ja, genau. Ja. Da in Ruderdeutschland ist auch Marie-Louise Dreger da, Exempel für.
Das heißt, Birgit Fischer heißt sie, glaube ich, die noch mit über 40 bei Olympia war. War das auch Rudern?
Genau, Marie-Louise Dreger halt auch. Genau. Also es können noch ein paar Olympiaden folgen, aber jetzt ist das Ziel erstmal 28.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Du hast auf jeden Fall diesen Fokus auf die Olympiade, auf die Olympischen Spiele im Jahr 2028 und also auch der Umzug oder die Konzentration dann eben am Standort Berlin ist eben darauf dann abgestimmt, dass du möglichst optimal dort präsent sein kannst, trainieren kannst, mit der Hoffnung, dass wir dann dich bei Olympia dann sehen können.
Ja, genau, richtig. Also jetzt aktuell stehe ich ja noch mit meinem Protein zur Wahl zum Sporthilfe Startup des Jahres. Da läuft ja die Online-Wahl eben diese Woche. Also auf jeden Fall sehr gerne alle fleißig für mich abstimmen.
Social Media oder wo findet man dich da?
Ja, genau, gerne über Instagram, harriet.vani heiße ich da und wenn man Sporthilfe Startup des Jahres eingibt, dann findet man da direkt die Online-Wahl auch auf der Sporthilfe-Webseite. Mhm. Gerne für mich abstimmen.
Ja, machen wir doch, gucken wir alle gerne hin. Harriet, die Stunde geht mir furchtbar schnell rum und wir haben noch viel zu sprechen und wir haben schon gerade gesprochen, wir arbeiten dran, dass wir dich bald wieder bei uns ins Radio kommen, dann vielleicht noch ein bisschen ausführlicher sprechen können. Tatsächlich ist wie immer die Plattform schon wieder um 16:59 Uhr 35 quasi zu Ende. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du da warst, Moderation heute. Michael Trost, wie immer. Und du warst, sag mal kurz den Namen, mein Gast heute.
Ich war Harriet.
Wir sagen tschüss, schönen Nachmittag, macht's gut und die Plattform in Bälde wieder auf diesem Sendeplatz.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.